Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Und wir kommen zur vierten Serie, eine BBC-Produktion, die bei uns jetzt auf Netflix zu sehen ist. Und ebenfalls basiert sie auf einem Buch, einem Krimi. You Don't Know Me heißt die Serie und Anna stellt sie vor.
Ja, auf dem Papier ist You Don't Know Me ein Courtroom-Drama, also ein Gerichtsdrama, was ja für Serien ein sehr beliebtes Genre ist. Aber sie hat einen Kniff. Es ist nämlich eine sehr ungewöhnliche Perspektive. Der des Mordes angeklagte Hero hat kurz vor Prozessende seinen Verteidigeranwalt entlassen und im Schlussplädoyer schildert er seine Perspektive und versucht, die Geschworenen zu überzeugen, warum alle Indizien, die wirklich eins zu eins gegen ihn sprechen, auch anders zu deuten sind. Denn der Autoverkäufer aus Südlondon ist angeklagt, einen lokalen Drogendealer namens Jamil erschossen zu haben. Die Beweise sind erdrückend, nahezu niederschmetternd.
Wir werden vielleicht nie erfahren, was das Motiv für den Mord war. Und wir sind auch nicht dazu verpflichtet, ein Motiv nachzuweisen. Wie Sie wissen, wurde das Handy des Angeklagten nachweislich am Tatort zum Zeitpunkt des Mordes geortet. Sie haben Aufnahmen von Überwachungskameras gesehen, die zeigen, wie er zum Tatort fährt, kurz bevor Jamil Issa ermordet wurde. Unter den Fingernägeln des Angeklagten wurden Blutspuren des Opfers gefunden, die er selbst aber nicht erklären konnte.
Dazu kommt noch, dass Täter und Opfer sich kannten. Haare des Opfers im Auto von Hero lagen. Dem Angeklagten eine Zeugenaussage gab es über eine vermeintliche Drohung. Also wirklich, es spricht alles gegen ihn. Und in Flashbacks erinnert sich jetzt an sein Leben und die Tat. Das basiert, Susanne hat schon gesagt, auf dem gleichnamigen Roman von Imran Mahmoud. Es ist hier nur dramaturgisch die Rahmenhandlung, um eine Crime-Geschichte zu erzählen über Südlondon mit Dealern, Prostituierten, Straßengewalt und Drogen. Es sind nur 4 Folgen, also relativ stringent und ökonomisch erzählt. Diese Serie hat ein sehr ambivalentes Ende und dieses ambivalente Ende spiegelt eigentlich auch mein sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser Serie wieder.
Ja.
Ja, aber 4 Stunden können einem manchmal wie 4 Tage vorkommen.
Ja, ambivalent ist das richtige Wort. Mittlerweile habe ich so einen Begriff, das große Mittelmaß, finde ich. Es gibt einfach sehr viel Mittelmaß, natürlich, wissen wir alle im Serienfernsehen. Und die zählt ganz klar dazu. Natürlich ist das eine irgendwie okaye, 4-stündige Erzählung, ein Krimi. Ganz geschickt, finde ich, kombiniert mit einer Liebesgeschichte. Durchaus glaubwürdig. Aber insgesamt, ja, also wenn man 4 Stunden Zeit hat, kann man sich das mal anschauen. Aber man kann es auch eigentlich lassen.
Nee, also ich würde ja gar nicht so weit der Serie entgegenkommen. Ich fand sie unfassbar langweilig. Ich fand auch die Idee des Mannes, der sich in die Prostituierte verliebt, das ist jetzt schon...
Das wusste er natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt.
Ja, trotzdem, das ist so Groschenroman, Tankstelle und genau so ist es aufgebaut. Diese ganze Klammer, die es übrigens im Roman wohl nicht gibt, dass er dieses Plädoyer auf sich selber hält, ist so lächerlich. Also wie sich da die Geschworenen verhalten, wie sich die Richterin verhält. Ich weiß, es soll nicht um eine reale Nachstellung eines Gerichtsverfahrens in England gehen, aber das bringt mich schon raus. Und er ist natürlich so nett, so toll und er will nur Autos verkaufen und er gerät natürlich nur per Zufall, also das ist so.
Er heißt ja auch Hero.
Wie viel Moments of Disbelief, also wie sehr muss ich dieser Serie entgegenkommen in ihrem verqueren Logikverständnis, dass ich sie genießen kann, also ich bin raus.
Vielleicht wäre es ein ganz gutes Hörbuch geworden, weil eigentlich ist man ja nur dabei, wie Hero seine Geschichte erzählt und die Jury ist da ja mehr so Statisten, wir werden ja eigentlich auch nur zu den Statisten, weil wir werden irgendwie so an der Nase herumgeführt, während wir seine Geschichte hören, weil es gibt am Ende ja dann doch nochmal so einige kleine Twists, die zeigen, es war doch nicht so, wie wir uns das alles gedacht haben. Aber warum soll mich das interessieren, frage ich mich. Also auch so Sachen wie, wenn du sagst, Glaubwürdigkeit, da leben die beiden zusammen und dann verschwindet Kyra und er geht zur Polizei und soll erklären, was er über sie weiß und es stellt sich heraus, er weiß nichts über sie.
Ja, oder er wundert sich, woher er die auf einmal seine Handynummer haben, bis ihn irgendwie seine Schwester darauf aufmerksam macht, dass er das ganze Viertel plakatiert hat mit Vermisstanzeigen.
Das
also da sind an sich schon sehr viele Logiklöcher in der Handlung, bis wir überhaupt mal dahin kommen, dass uns Twists präsentiert werden, die dann natürlich auch wieder einfach mit der Wahrnehmung spielen.
Das aber ist auch alles in so ein Licht getaucht. Weil von vornherein ist das so eine Serie, wo ich mich frage, ich will es gar nicht sehen. Und es ist eine BBC-Produktion, die stehen für mich auch ehrlich gesagt für einen gewissen anderen Anspruch. Jetzt kann man sagen, die Vorlage ist so Bahnhofsroman. Ich weiß nicht, woran es jetzt endlich gescheitert ist, aber das ist schon, wenn man lernen will, wie man es nicht macht, kann man sich das dann doch schon ansehen.
Du hast das Ende angesprochen, wir wollen ja nicht spoilern, ne? Aber wirklich, also das ist wirklich eine Frechheit, weil das Ende tut so, als wäre die ganze Serie eine Darstellung zur Analyse des Falls, sodass sich der Zuschauer eine Meinung bilden kann am Ende. Das ist es ja aber wirklich null. Und am Ende werden noch ein paar dumme Phrasen geliefert und eine Menge Pathos. Und ja, das ist so ein Quatsch.
Casting ist okay, muss man sagen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und das Schauspiel. Also ich finde wirklich den Hauptdarsteller Samuel Adewumni interessant.
Aber ja, schon sein Counterpart, dieser Drogenpimp, der hat mich ziemlich abgeschreckt. Also auch schauspielerisch fand ich den nicht überzeugend. Der hat so ein Babyface, da kommt auch kein Terror rüber. Aber ich hätte mir die ganze Geschichte wahrscheinlich lieber von Sabine Rückert in einem True-Crime-Podcast nacherzählen lassen können. Es wäre kürzer gewesen,
das kommt
auch.
Wenn die deutschen Fälle ausgehen,
ja, kommt aber das. Dann macht sie das 8-mal besser als diese 4-stündige BBC-Serie.
Ich glaube, eigentlich viel mehr gibt es jetzt nicht zu sagen.
Allerdings,
ne?
Ja.
Wer hat diese Serie in den Topf geworfen?
Ja, ich war es. Ja, ich habe gedacht, BBC-Serie, Crime, ja, könnte interessant sein. Ja. Also,
könnte.
Hätte sein können, war es nicht. Wollen wir
4-mal Flop, ne?
Aber hören wir den Top-Ton trotzdem?
Ich würde sagen, erstmal hören wir vielleicht kollektiv einmal den Flop-Ton.
This bitch. Am I okay? No.
Ja.
So ist es.
So. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Zum Ende wollen wir natürlich wieder hören, was euch sonst noch in der Serienwelt umtreibt, was euch gerade interessiert oder worauf ihr euch freut. Da gehen wir jetzt mal der Reihe nach rum.
Alle ducken sich weg.
Im Uhrzeigersinn. Patrick.
Also ich kann es mir sehr leicht machen und Le Vampire von Louis Feuillade irgendwie empfehlen. Eine der Urserien von 1916. Ein Stummfilm ist auf mehreren DVD-Editionen erschienen. Kann man auch auf YouTube gucken. Aber ich möchte eigentlich für den Sommer eine Serie empfehlen. Und zwar die zweite Staffel von Only Murders in the Building. Es ist eine phänomenale, ja, kleine Krimi-Geschichte. Sie ist nett, sie ist lustig, sie ist sehr gut geschrieben. Sie macht Spaß und ist nie langweilig zu sehen auf Disney+.
Ja, ich habe was aus dem Bereich Guilty Pleasure. This Is Us ist gerade zu Ende gegangen mit der finalen 6. Staffel und This Is Us war für mich immer wie ein Unfall, irgendwie total schrecklich und doch muss man hinsehen, mal wahnsinnig cheesy, dann extrem tiefgründig, dann witzig, an anderer Stelle wieder nur zum Augenrollen. Ich habe es geliebt und ich habe es gehasst und es ist definitiv ein uramerikanisches Entertainment-Epos und eine ständige Herausforderung für jeden Serienkritiker und jetzt ist die Serie Gott sei Dank vorbei und das finde ich sehr schade.
Richtiger Satz eines Kritikers, endlich vorbei.
Anna.
Ja, ich würde an dieser Stelle mal noch die Lanze fürs deutsche Serienschaffen brechen wollen. Patrick zuckt schon zusammen und dann auch noch mit einer Serie aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die mit 6 Folgen in der ZDF-Mediathek ist, nämlich Becoming Charlie. Eine Serie, in der das erste Mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine non-binäre Person im Vordergrund steht, Charlie, gespielt von der ganz herausragenden Lea Dindra, die wir mal gesehen haben als Babsi in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Tatsächlich Becoming Charlie, eine Serie über einen jungen Menschen, ich glaube in Offenheim. Die Autorin der Serie wollte eine Liebeserklärung an die Unsichtbaren machen. In meinen Augen ist ihr das voll und ganz gelungen. Also 6 Folgen Becoming Charlie in der ZDF-Mediathek.
Bei mir ist es eine Serie, die in der 2. Staffel seit Ende Mai bei Apple TV Plus zu sehen ist. Und zwar die israelische Spionageserie Teheran. Jetzt mit prominenter Verstärkung aus Hollywood, nämlich Glenn Close. Die spielt eine Agentin, die im Iran für den israelischen Mossad arbeitet. Und wie schon in der 1. Staffel geht es auch hier so um spannendes Katz-und-Maus-Spiel mit, finde ich, sehr komplexen Figuren, Dialogen auf Hebräisch, Farsi und Englisch. Navigiert mit ziemlicher Bravour durch den Nahostkonflikt, ohne zu schwarz-weiß zu werden, habe ich sehr gerne geguckt. Soweit also unsere Empfehlungen. Das war dann auch das Serienquartett. Ich bedanke mich bei meinen Mitstreitern und meiner Mitstreiterin, bei Anna Wollner, Henrik Evert und Patrick Wilinski. Danke.
Sehr gerne.
Bitte. Gerne.